Herzlich willkommen bei
«Zichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 246 mit mir, am Philipp Rüeg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Domagoj Belancic.
Hallo.
Und Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Ja, wir reden heute über Samsoni, meine neue Firmenkreation aus Samsung und Sony. Der Luca war bei beiden und erzählt uns ein bisschen, was sie Neues präsentiert haben und wie sehr unterschiedlich ihre, soll man sagen, nicht Firmenkultur, ihre Kommunikationskultur ist. Mhm. Und dann gehen wir eins weiter in den Fernsehen. Apple TV Plus. Da schauen wir mal schauen, wie es um die steht, um Apples Film- und Serienprojekt. Dann im Big Screen reden wir über den Twister Caught in the Storm. Und ja, einen weiteren Sturm gibt es bei den Spielecken, nämlich den Atom Fall. Ein Game um die Atom-Postapokalypse, wo es lustige Kommentare gibt. Wie im Artikel. mal ein bisschen neue Leute, die kommentieren. Genau, aber zu dem später fangen wir doch an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Du, Luca, bist in London gewesen, bei beiden? Sind beide in London gewesen, Samsung und
nein,
Sony?
Nein, Sony ist in London gewesen, Samsung ist in Frankfurt am Main gewesen, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich wie quasi beide durfte, innerhalb von nur 7 Tagen besuchen und bei beiden habe ich können mit dem sozusagen mit dem TV-Chef von Europa ein Interview führen. Bei Sony ist das der Shoji Ohama und bei Samsung ist das der José Barreiro López. Und ihr Titel ist natürlich nicht TV-Chef Europa, ist ein bisschen Auslander, aber ich tue es mal ein bisschen so knackig zusammenfassen. Und ja, was soll ich sagen, es sind halt zwei Schwergewichte, oder, von der Branche, Samsung und Sony, oder Samsoni, wie du das so schön gesagt hast.
Samsung
und Sony. Und die haben natürlich zwei ganz unterschiedliche Philosophien und das ist wirklich spannend gewesen, was ich in dem Interview, für mich sehr, sehr spannend gewesen, dass ich in dem Interview so dürfen kennenzulernen, wie die so ticken und vor allem, wie die so kommunizieren. Und ja, ich habe das mal versucht, ein bisschen so zu kondensieren in 5 Punkte oder 5 Takeaways, weil ich natürlich jetzt gerade innerhalb von 7 Tagen mit beiden können reden, habe ich beiden ein bisschen ähnliche Fragen gestellt, um zu schauen, okay, wer tut wie, wo antworten. Vielleicht mal eine kleine Fanfrage für euch. Wer hat das Gefühl, ist eher ein bisschen direkter in der Kommunikation, ehrlicher oder also ehrlicher, pointierter? Und wer liebt einfach Marketing-Geschwurbel?
Weil ich jetzt auch mit beiden Firmen immer zu tun habe, mit Displays, Kameras und so weiter, würde ich jetzt sagen, Sony ist wahrscheinlich ein bisschen klarer. Aber ehrlich gesagt, also ich habe bei beiden Firmen schon sehr, sehr verfloskelte Leute gehabt. Alles generell schön. Wieder in den Grosskonzernen und dann aus Asien, das ist immer alles genau geplant, was man darf sagen und was nicht. Und das, also.
Ja, mhm. Nehmt mich vor allem noch, weil du von den Namen, die gesagt hast, der eine hat jetzt Japanisch gedönt und der andere hat gar nicht Japanisch gedönt. Mhm. Oder also respektive Koreanisch. Darum nimmt es mich zu wundern, ob dann einer von denen von dir gekommen ist, was nochmal könnte ich beeinflussen, was er gesagt hat. Aber ich hätte jetzt auch tendiert, Sony vielleicht einen Zacken klarer, aber es kann so völlig die subjektive Wahrnehmung sein, weil ich einfach auch, ich habe das Gefühl, von Samsung habe ich vielleicht schon mehr so Medienkonferenzen, also die Produktvorführungen gesehen und die sind auch unerträglich.
Ja.
Also,
kann ich nicht schauen. Ja. Also ihr habt das sehr richtig geschätzt und ihr habt das auch noch sehr gnädig ausgedrückt. Mit Sony ist ein Ticken, ein Zacken. So. Nein, Sony ist wahnsinnig. Also im Vergleich zu dem, was ich kenne, wirklich ist eine Offenbarung. Sie sind sehr offen, sehr direkt, ohne Umschweif. Teilweise mit dem Augenzwinkern, hat mir mega gut gefallen. Der José Barreiro López, also ich habe das Feedback auch an Samsung so, geh schon vor Ort, aber trotzdem sorry, falls jemand von Samsung zuhört. Ui, der hat sehr, sehr gern geredet und sehr lang geredet. Und das ist, wenn du nur 20 Minuten Zeit hast, um deine Fragen zu stellen und er nimmt 5 bis 10 Minuten für die erste Antwort, dann kommst du langsam in Panik.
Hast du beide auf Englisch geführt? Oder
beide auf Englisch natürlich, ja beide auf Englisch. Beim José ist noch der Charlie Chulo B. dabei gewesen, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist dann der südkoreanische Touch. Anyway, Samsung, wirklich, dort habe ich sehr oft das Gefühl gehabt, dass jedes zweite Wort aus der PR-Abteilung stammt direkt. Da sind wirklich so Sätze gefallen wie, ja, wir übernehmen keine bestehenden Standards, wir entwickeln immer eigene Technologien und machen unsere eigenen Spielregeln. Vision AI ist ein Buzzword gewesen, wo als ganz einheitliche Idee beschrieben worden ist. Das tönt sehr gross, tönt aber oft auch nach nichts. Und eben so Fragen zu Dolby Vision 8K, wir werden die nachher noch schnell anschauen, sind selten konkret beantwortet worden. Sony ist hingegen da wirklich sehr wohltuend direkt gewesen und hat auch offen teilweise gesagt, hey, 8K, der Markt will es nicht. Oder MicroLED auch, hey, wenn das wirklich die Zukunft wäre, hätten wir schon längst bezahlbare Geräte. Wunderbar ehrliche, transparente Aussagen, die ich so nicht erwartet habe. Oder?
Hey, wer pusht so sonst 8K mehr von denen? Oder?
Samsung. Ganz klar. Samsung.
Dann, ja.
Dann macht es Sinn. Es macht auch Sinn. Es macht auch Sinn. Und wir kommen dann auf das jetzt gerade sprechen, warum das Sinn macht. Der zweite Punkt für mich, wo auch spannend war, ist, wenn man die TV-Branche im Moment anschaut, Samsung ist nach wie vor der klare Platz. Er ist sowohl bei verkauften Geräten als auch bei umsatzgenerierten. Und dicht dahinter, da gibt es sicher die Big Three, LG, Sony oder Samsung. Aber die chinesische Konkurrenz, also vor allem TCL und Hisense, die sind mächtig im Aufwind. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es bei den verkauften Geräten oder beim Umsatz ist, aber beim einen ist TCL fängt sogar auf dem zweiten Platz, Hisense auf dem dritten oder auf dem vierten Platz. LG und Sony sind langsam mit dem ganzen Ding ein bisschen abgehängt und das ist ein Trend, der sich fortsetzt. Und Samsung, die haben mal einen riesen Vorsprung immer gehabt auf den Zweitplatzierten und der ist auch immer mehr und mehr und mehr am Schrumpfen. Und dann habe ich natürlich beide gefragt, hey, wie geht ihr damit um, mit dieser China-Konkurrenz? Und Samsung, die haben gesagt, hey, wir, das klassische Samsung-Antwort, wir bleiben Marktführer, wir bieten mehr als nur günstige Preise, wir haben Ökosystem, wir haben Smart-Things, wir haben Lifestyle-TVs, uns geht es nicht um Gerät, uns geht es um Vision AI, Click-to-Search, Generative Wallpaper und...
Alles abgeklappert.
Wow.
Also, das ist ein schönes Wort.
Das ist ein bisschen gemüht worden, spontan, wo du rezitiert hast.
Alter
Schild. Genau so, also richtige Dings. Und Sony hingegen hat gesagt, hey, look, ja klar, wir haben uns aus dem Massenmarkt mehr oder weniger verabschiedet. Zitat, hat er wirklich so gesagt, hey, wenn es uns nur um Marktanteil würde gehen, würden wir einfach ein paar billige Einstiegsmodelle raushauen. Das wollen wir aber nicht. Unser Fokus liegt mehr auf Mitte bis Oberklasse. Bewusst, wir wollen weniger verkaufen, dafür mit mehr Qualitätsanspruch. Ich füge dem noch hinzu, auch mit mehr Marge, wahrscheinlich mit mehr Gewinnmarge als der Einstiegsbereich. Aber habe ich auch schön gefunden, dass er gesagt hat, hey, look, ja klar, im Einstiegsbereich, im Massenmarkt, dort sind Zahlen, das ist toll für eure Medien, um so ganz einheitliche Ranglisten zu machen. Uns interessiert das wenig, wir wollen einfach bei den Premium, bei den teuren Produkten vorne dabei sein und das sind wir.
Aber obwohl Sony sich auf das Premium-Segment konzentriert hat, sind sie trotzdem noch sehr weit oben, was Marktanteil anbelangt. Im Gesamt-TV-Markt jetzt immer noch. Okay.
Immer noch. Ja. Also ich habe irgendwann mal eine Liste gemacht, sowohl Umsatz als auch Stückzahl. Stückzahl sind sie, glaube ich, auf dem fünften Platz mittlerweile. Umsatz sind sie aber, glaube ich, immer noch dritte oder so. Also sie gehören, sie verkaufen halt teure Geräte.
Das ist weltweit natürlich, oder?
Ja.
Ich habe nur kurz geschaut, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, wie krass aussagekräftig, aber bei uns kannst du ja sortieren nach meist verkauft. Und es sind natürlich günstige Geräte, oder? Mm. Aber der erste Platz, und das ist natürlich einfach einzelne Produkte, ist ja Samsung, aber nachher haben wir recht viele Philips, erstaunlicherweise.
Philips ist mega beliebt in der Schweiz. Ja.
Dann wirklich Samsung, dann kommt irgendwie da mal ein LG, Samsung, Dion, habe ich noch nie gehört, Dion. Samsung, Xiaomi, Samsung, LG. Samsung. Dann kommt da mal ein Sony.
Es ist genau das, oder? Also ich habe mich jetzt nur so sehr über Samsung lustig gemacht und Marketing bla und alles. Aber man muss sagen, sie sind der unbestrittene Marktführer. Krass, ja. Also sie machen offenbar etwas richtig. Das ist unbestritten, das kann man ihnen niemand wegnehmen.
Sie decken einfach alles, jedes mögliche Bedürfnis ab, irgendwie, was du könntest haben, oder? Für jede Zielgruppe, jedes kleine Segment, wo irgendetwas Spezifisches will, gibt es wahrscheinlich irgendeinen Fernseher von Samsung, wo die Bedürfnisse decken.
Und nicht nur das, oder? Ich ziehe jetzt mal den Punkt 5 vor, also ein bisschen Grundphilosophie. Samsung denkt in Plattformen und vor allem in Ökosystemen, oder wie du sagst, Tommy. Also die Vision von Samsung ist ein vernetztes Zuhause, der TV ist Teil von einem grossen System. Samsung verkauft dir alles. Samsung verkauft dir einen Kühlschrank, eine Waschmaschine, einen Tumbler, einen Staubsauger, ein Handy, einen Fernseher. Für sie ist Samsung eben ein Ökosystem und wenn du mal drin bist, bist du drin und verlässt es nicht so schnell. Das ist so ein bisschen ihres...
Aber funktioniert das? Das habe ich auch immer, das erzählt sie mir immer, wenn ich bei den Bildschirmen zu Besuch bin, dort haben sie auch so dann Software fürs Handy, wo du dir Zeug drauf zeigen und so. Genau, ja. Aber ich habe das Gefühl, niemand benutzt das. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, wo irgendwie seine Samsung Sachen miteinander vernetzt und dort den Account braucht und ich weiss nicht was. Aber vielleicht täusche ich mich völlig oder vielleicht ist es auch in anderen Märkten beliebter.
Hey, man müsste schauen, was, wie ist noch, also TV ist, kann man sagen, ja, das funktioniert. Ob jetzt Samsung auch die meisten Kühlschränke verkauft oder die meisten Staubsauger oder die meisten Waschmaschinen, ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
Ich meine, von den grössten Firmen, also es wird schon genau. In vielen Orten vorne sein.
Klimaanlagen also, und whatnot. Oder?
Also, dass sie pro Produkt viel verkaufen, dass das funktioniert und dass auch gute Produkte sind zum Teil, das zweifle ich gar nicht an, aber das mit dem, die Vernetzung, oder das ist so ein bisschen die...
Das ist eine
Apple-Idee.
Voilà, genau.
Das ist so ein Ökosystem und dann irgendwie Kunden dort rein quasi einschliessen, dass du nicht kannst ausbrechen oder halt immer mehr kaufst. Einschliessen. Ich habe das Gefühl, das
Samsung funktioniert
nicht. Für das ist es einfach zu wenig gut.
Ich kann es wie nicht sagen, ich bin selber überhaupt nicht in der Samsung-Bubble drin. Und, aber naja, das ist halt ihre Philosophie, das ist ihre Vision.
so sagen, wie sie müssen es ja fast machen, weil sie in so vielen Produktkategorien präsent sind. Das ist so wie, du musst fast probieren, irgendetwas aufzubauen, wo alles miteinander verbindet. Sonst wär's blöd, auch wenn es nicht viele Leute nutzen, aber das ist so, wie du musst.
Das ist wie so, du musst den Spagat ja irgendwie schaffen, oder? Und Sony hat den Spagat natürlich nicht. Sony sagt, hey, look, wir haben ein Filmstudio, also jetzt sind wir wieder in der TV-Welt drin. Also Sony sagt, wir haben ein Filmstudio, wir machen fucking Hollywood-Film. Wir tun Kameras produzieren, wir tun Linsen herstellen, wir tun Mastering-Monitor in Hollywood herstellen, worauf das Color-Grading in Hollywood für die Filme passiert. Wir tun Prozessor herstellen, extra für unsere Fernseher. Wir wissen genau, wie das Bild von der Linse im Studio bis ins Wohnzimmer kommt und wie es soll kommen. Und das ist halt einfach unser Ding. In dem sind wir gut und auf das pochen wir auch und all das andere rundherum. Billig und Einsteiger und Zeugs, das interessiert uns weniger. Ihre Vision ist mehr so, wir wissen einfach, wie man Hollywood macht und wir wissen, wie man das am besten
hat. Ja, sie sind einfach
so. Bisschen Marketing auch dort, aber ich glaube,
sie sind Bild und Ton, oder? Das macht Sony.
Genau.
Du kannst auf das runterbrechen, eigentlich alles, was sie machen. Das ist auch PlayStation.
Ja, stimmt eigentlich. Ja.
Und,
so, und Walkman. Samsung.
Ja, aber das ist auch der Ton.
Ja,
aber und der Rest ist alles, oder? Samsung macht halt alles, ja.
Ja, Samsung macht alles. Nächster Punkt, 8K. Eben, das hat mich auch sehr interessiert. Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen angetönt, weil da ist kein Geheimnis. 8K Zukunftsmotor oder Totgeburt sozusagen. Samsung. Hebt Isern fest an ihrem 8K. Sie redet davon, ich habe sie gefragt, ja, aber Leute, gibt es überhaupt 8K-Content? Also jetzt mal ehrlich, oder? Und sie so, ja, natürlich, auf YouTube.
Nein, das darf ich doch nicht sagen.
Auf YouTube hat es 8K-Content. Und die Leute tun auch mit Galaxy-Smartphones in 8K-Filmen.
Ja, genau.
Komm her auf.
Und AI-Upscaling, gell? Sogar alte Familienvideos und Fotos sehen auf dem Fernseher so scharf wie noch nie aus. Wahnsinnig, wahnsinnig. Also, die Argumente haben mich genauso wenig wie euch überzeugt und ich glaube, auch die Kundschaft überzeugt es nicht. Für sie ist 8K ist und bleibt einfach eine Investition in die Zukunft, aber ich glaube, man kann sagen, der Markt ist nicht da. Und das ist auch da wieder der Shoji Ohama von Sony wunderbar ehrlich gewesen. Ich habe ihn natürlich genau das Gleiche gefragt. Ich habe gesagt, hey, Sony hat sich vor seit zwei, drei Jahren produziert Sony keine 8K-TVs mehr. Vor 3-4 Jahren, wo es mal das erste Mal kam, ist das der neue, nächste heisse Shit gewesen, den alle haben müssen. Ein bisschen wie das 3D. Aber seit 2-3 Jahren sehe ich keine neuen 8K-Fernseher von Sony mehr. Glaubt ihr überhaupt noch an 8K? Und er hat gesagt, hey, wer will 8K? Niemand will 8K. Es gibt keinen Markt dafür, es gibt keinen Content dafür. Und sind wir ehrlich, der Vorteil, der Sprung von Full HD auf 4K ist ganz ein anderer gewesen als von 4K auf 8K. Der Mehrwert ist nicht da. Es kostet einfach wahnsinnig viel mehr. Die Leute wollen das nicht, niemand schreit nach noch mehr Pixel. Ich glaube, 8K WD ist interessant, aber wirklich grosse Displaygrösse, 75, 75 Zoll in der Diagonale. Aber das, was wir kaufen, die meisten, sind 55 oder 65 Zoll Displays. Und er sagt, hey, er hat das verdammte AI-Upscaling-Zeug, das ist Marketing, sind wir ehrlich. Ein Upscales 8K-Bild sieht nicht besser aus als ein gutes 4K-Bild. Das ist Fakt. Und darum machen wir auch einfach kein 8K mehr für den Moment, bis es wieder wirklich mal irgendwo einen Vorteil gibt. Aber auch da wieder, hey, herrlich transparent und offen und einfach gesagt, hey, look, bei uns 8K. Nö, im Moment nicht.
Ist natürlich auch wiederum klar, dass er das natürlich eben so sagt, weil wenn sie es machen, aber ich glaube eben, da kann er natürlich jetzt ehrlich sein. Bei YouTube übrigens kannst du gar nicht filtern nach 8K. Also da gibt es garantiert nicht viel Inhalt. Ich habe es vorher schon geschaut, man kann noch 4K filtern, aber es gibt keine 8K
Also der Kose hat mir gesagt, in Zentral- und Osteuropa beobachtet, dass immer mehr 8K-Content aufgeladen wird. Hey,
ja, ja. Aber weißt du, wenn es, ist ja logisch, aber wenn es 100 Videos pro Jahr geht, jetzt gibt es 150, sind es immer noch wenig. Oder wie viel auch immer. Aber,
ja.
Aber lustig, hat Sony ist mir gerade noch eingefallen, beim Launch von PS5 Pro haben sie doch 8K-Output als Feature genannt.
oder bei der PS5 selber auch schon, oder?
Ja, dann hat es aber wieder vor der Box weggenommen, oder? Aber das war noch so ein theoretischer Wert, der eh nicht erreicht wurde. Aber jetzt bei PS5 Pro tatsächlich gibt es ein paar Spiele, wie zum Beispiel das Formel-1-Spiel oder Gran Turismo 7,
stimmt, ja.
Wo in 8K, also nicht nativ, es ist auch upscaled, aber trotzdem, es unterstützt 8K-Fernsehen.
Stimmt, in dem Moment, wo du das sagst, kommt das Mail von Gran Turismo 7.
Du hast es beschwört. Nein, das stimmt. Der Charlie von Sony, der hat tatsächlich gesagt, ich habe so Beispiele, wo er gesagt hat, wo es für ihn im Moment noch würde eher am ehesten noch Sinn machen oder wo er am ehesten nähere Zukunft sieht, ist tatsächlich Gaming. Er hat aber PlayStation nicht erwähnt dabei, aber er hat Gaming gesagt, im Gaming-Bereich würde er eher noch einen Nutzen sehen als beim Film.
Aber noch dort, ich meine, wir sind so weit weg von nativem 4K-Rendering, also fast alle Games, damit sie irgendwie gut laufen, müssen upscaled auf 4K werden und bis wir irgendwie bei einem vernünftigen Ding sind, wo 8K kann, vor allem ist es so unnötig, da ist so viel Prozessor-Power und Grafik-Power verschwendet auf Pixel, wo eh nie mit Unterschied wird gesehen.
Darum genau.
Das finde ich jetzt echt krass. 8K,
ein riesen Preistreiber, auch Energie. Ein 8K-Fernseher oder ein 8K-Display braucht viel mehr Energie als ein 4K-Display. Und
wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet. Bei diesen Fernsehen musst du halt irgendetwas vermarkten, wo einfach greifbar ist. Und einfach, weil die Leute beschreiben, hey, das Bild ist wirklich bei deinem 5 Jahre alten Fernsehen schlechter als jetzt bei diesen neuen. Aber irgendwie, wenn du einfach irgendwie so 8K, so ein Schlagwort, der Kopf früher ist halt einfacher.
Klar.
Funktioniert es denn? Weiss man das? Wer hat die verkauft?
Nein, der Markt ist. Es ist wirklich ein verschwindend kleiner Markt. 8K. 8K ist ganz ein kleiner Markt. Und es ist
nur YouTube-Enthusiasten kommen.
Nur YouTube-Fernsehen. Es ist wirklich so. Es ist ein verschwindend kleiner Markt und er wächst im Moment auch nicht. Genauso wie Micro-LED, das ist der letzte Punkt, den ich noch schnell ansprechen möchte. Micro-LED, für die es nicht kennen, das ist die eierlegende Wollmilchsau von der TV-Industrie. Das sind quasi Displays, die so hell können strahlen wie ein LCD-Fernseher, gleichzeitig so dunkles Schwarz haben wie ein OLED-Fernseher und immun gegen Burn-In sind. Also TV-Jesus sozusagen. Und die Technologie, von der höre ich seit bald fast 10 Jahren. Also ich habe, glaube ich, 2017 das erste Mal davon gehört. Und immer hat es geheißen, ja, bald kommt die Technologie. Mhm. Und immer haben wir die noch nicht. Und,
du bist mal im Kino gewesen, also, in Zürich, oder? Wo es das Micro-LED...
Genau. Ich habe beide gefragt, hey, wo sehen die Zukunft von Micro-LED? Wann kommt das jetzt endlich? Und Sony hat gesagt... Also, der Charlie hat schon fast gelacht dort. Er nennt sich Shoji Charlie Ohama. Sorry, falls da ein bisschen durcheinander. Er hat schon fast müssen lachen. Ich habe gefragt, ich kenne Micro-LED aus dem Business-Bereich, eben bei grossen Bildschirmen, in Stadion-Screens, in Kinos. Dort sieht man es ja. Das Problem von Micro-LED ist nicht grösser. Man kann es fast unendlich gross bauen. Das Problem ist, die klein zu machen, dass es ins Wohnzimmer reinpasst. Und dort hat er auch gesagt, hey, look, auch da wieder Micro-LED. Seit 6 Jahren, man hört, dass die Technologie bald kommt, aber die Herstellungskosten, die fallen und fallen einfach nicht. Und wenn das bald der Fall wäre, also wenn Micro-LED bald etwas sein soll, dann müssen jetzt schon lange gehen die Herstellungskosten. Schau dir die scheiß Dinger mal an, das sind hure Brocken, die Mini-LED-Screens, die Micro-LED-Screens, das sind verdammte Brocken, das wird nicht bald kommen, das geht noch hure lang. Und wenn ich von Kosten rede, dann rede ich davon, dass ein 75 Zoll Fernseher in Micro-LED, der kostet etwa 80'000 Franken. Also so viel wie ein neuer Tesla.
Gibt es denn mittlerweile vielleicht auch nicht mehr so viel. Das ist ein Bruch günstiger. Aber gibt es denn überhaupt, also du hast gesagt, 75 Zoll Micro-LED, das gibt es aber in dem Fall schon. Weil ich habe, ich weiss ja auch, es ist immer das Problem, um die so klein können herzustellen. Mhm. Und dann wird es einfach immer teurer. Aber 75 Zoll, das ist momentan die kleinstmögliche Grösse.
Genau, das scheint die Größe zu sein. Bei Sony ist man noch lange nicht in der Nähe von diesen Dingen. Die sind auch eben ihre Micro-LED-Versionen sind auch wirklich unglaublich dick und definitiv nicht dünn und schmal wie ein Wohnzimmerfernsehen. Bei Samsung ist man dort ein bisschen weiter und man hat auch gesagt, hey, ja, natürlich, Micro-LED ist längst real und klar, es ist im Moment noch ein bisschen Luxus, aber geh mal in Harrods oder in Selfridges in London oder zu ein paar Premium-Herstellern, die haben Micro-LED im Laden, man kann es kaufen. Klar, es kostet 80'000 Stutz. Also das hat er nicht so gesagt, das habe ich recherchiert. Er hat gesagt, es ist natürlich ein bisschen teurer, aber das ist für die Leute, die halt Crème de la Crème wollen. Zitat, Crème de la Crème. Aber es ist absolut real und wird bald kommen. Und dann habe ich nochmal ein bisschen nachgebogen und gesagt, ja, aber es ist aber wirklich einfach noch hure teuer. Also 80'000 Stutz. Das ist noch, das, wir sind noch wirklich weit davon entfernt. Und dann hat ein anderer, der dabei war, von Samsung gefunden, ja, schau, das ist wie damals bei OLED. Wo wir es 2013 vorgestellt haben, ist es auch noch unbezahlbar gewesen. Mittlerweile ist es Standard und das wird mit Micro-LED auch passieren. Fair enough, aber das war 2013 gewesen, wo Samsung mal einen ersten Prototyp angebracht hat. 2016 umeinander töten, ist LG dann langsam wirklich gekommen mit Massenmarkt. Und man hat, ich habe dann dort auch die ersten OLED-TVs getestet und die haben vielleicht 3-4'000 Stutz gekostet. Nicht 80'000 Stutz. Also Timeline ist definitiv eine andere. Das kann ich mir nicht mit OLED kommen und sagen, das ist etwa ähnlich wie bei OLED. Ist es überhaupt nicht. Wir sind jetzt fast 10 Jahre, nachdem wir das erste Mal davon gehört haben, noch bei 80'000 Franken Fernsehen. Und zwischen 2013 und 2017 sind 4 Jahre. Und dann ist es schon einigermaßen bezahlbar geworden. Bezahlbar im Sinne von, ja, okay, 3-4'000 Stutz. Aber
und dort ist auch der Unterschied, habe ich das Gefühl, grösser gewesen. Also ich meine, ich glaube schon, dass das Micro-LED mag gut sein, oder? Aber bei OLED sind einfach schon krass gewesen, im Vergleich zu den klassischen Fernsehen mit diesen Schwarzwerten. Wieso? Das übertriebene Sein, das war einfach ein grau-schwarz gewesen, und da war es ja ein richtiges Schwarz gewesen, und dann Dinge, jeder hat das gerade gesehen und ich weiss nicht, ob der Unterschied dann bei den Micro-LED so krass ist.
Ja, das ist natürlich schon cool. Also wenn, im Prinzip ist ein Micro-LED ist einfach OLED, wo so hell ist wie LCD, oder?
Genau.
Vom Prinzip her, und wo dann nie kaputt geht, weil es nicht kein Burning gibt. Und dann, also gerade wenn du tagsüber Fernsehen schaust, wäre es natürlich schon sehr cool.
Mhm. Und das sieht, also sie zeigen dir natürlich auch immer die Micro-LED-Fernseher Samsung und die sehen auch mega geil aus. Sie geben aber uhren warm, wenn du vor so einem stehst. Merkst du gerade so, ist da eine Heizung an oder was?
aber mehr als bei einem klassischen LCD denn? Weil ich meine, ja, weißt, also, die leuchtet ja auch.
Ja, ich weiß nicht, was sie mit diesen Micro. Sie haben halt einfach vielleicht, weil es extrem viel mehr LEDs sind, sind natürlich genauso viele LEDs wie Pixel.
Wie Pixel,
oder?
Ja.
Und vielleicht tut das irgendwie derart viel mehr Energie erzeugen, dass du irgendwie die Wärme hast. Ich weiß es nicht, aber du merkst einfach, wenn du vor einem Micro-LED-Screen stehst, merkst du die Wärme sofort von dem
Nicht für mein Büro. Hey.
Also ja, also im Sommer viel Spaß damit. Naja. Okay. Ja, so, das sind so meine Erkenntnisse zu den beiden. Sehr, sehr spannende Ansätze. Wie gesagt, Samsung, wir haben uns jetzt da ein bisschen lustig gemacht über Samsung, aber nochmal, der Erfolg gibt ihnen recht. Das kann ihnen niemand wegnehmen. Sie sind seit 19 Jahren Nummer 1 im TV-Business. Sind sie im Moment immer noch, werden es wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre bleiben. Und sie machen definitiv nicht viel falsch.
Hey, eins letztes hast du noch in deinen Ding gehabt, ist das mit Dolby Vision. Zusammen haben sie etwas gesagt. Das habe ich auch interessant gefunden, weil da gibt es immer ewigen Streit, welches HDR sozusagen ist besser. Und Samsung hat ja kein Dolby Vision, warum auch immer eigentlich. Und an dem halten sie auch fest, oder?
An dem halten sie brutal fest. Also wenn man von HDR redet, HDR, das ist ein Format, das ganz einfach ausgedrückt, es macht, dass der Fernseher massivst mehr Farben kann darstellen als ein SDR-Fernseher, also ein Standard Dynamic-Fernseher. Item. HDR-Fernseher kann einfach massivst mehr Farben darstellen und dadurch sieht das Bild viel knackiger und schöner und natürlicher aus. So, das ist HDR. Und da gibt es jetzt verschiedene Formate. Es gibt Dolby Vision, wo ein dynamisches HDR-Format ist, wo macht das quasi der Fernseher sich Szene für Szene oder sogar Frame für Frame den Metadaten anpasst, die er bekommt. Wie muss ich das Bild darstellen? Wie müssen die Farben sein? Und dann gibt es normalen HDR10, wo einfach quasi die Metadaten sind da und die gilt einfach für den ganzen Content und es wird nicht Szene für Szene oder Frame für Frame anpasst. Dadurch ist das Resultat ein Mühe schlechter. Und Dolby Vision ist quasi die Metadaten, ist das dynamische Format, das sich in der Branche durchgesetzt hat, wo praktisch überall vorhanden ist, bei allen Streaming-Diensten, bei allen TV, Blu-rays und so weiter. Das ist das Format. Und Samsung hat halt zusammen mit Panasonic, glaube ich, und Amazon, sie haben ihr eigenes Format, dynamische Metadatenformat, entwickeln. Und das ist HDR10+. Und das ist der Grund, warum Samsung sich von Dolby Vision so, so weit fernhält wie möglich, weil sie sagen, wir haben unser eigenes Format und wir wollen, dass das Format sich durchsetzt. Wir sind der fucking normal grösste TV-Hersteller der Welt. Wir haben ein bisschen Pull und wenn wir uns Dolby Vision verweigern, dann wird irgendwann mal die Branche Nazi oder die Industrie. Das ist halt, das gibt immer wieder Diskussionen, weil eben viele Leute sagen, ich würde mir ja schon gerne einen Samsung-Fernseher kaufen, aber nur wenn der Dolby Vision hätte, wenn ich da für Netflix 25 Stutz zahle im Monat, wo ich Dolby Vision könnte haben, einen Samsung-Fernseher habe, wo ich immer nur alles in HDR 10 sehe, dann schießt mich das an. Auch da wieder, fair enough. Lustigerweise hat Netflix gerade erst vor 2 Tagen bekannt gegeben, sie werden jetzt tatsächlich auch HDR 10 Plus unterstützen, also das Samsung-Format. Ist für Samsung natürlich ein riesiger Sieg, weil Netflix ist einfach der grösste Streaming-Dienst der Welt. Ja, aber das ist wirklich so der Punkt, wo Samsung daran festhält, wo sie sagen, hey, wir haben unser eigenes. Sie weichen der Frage natürlich, wenn du fragst, ja, was ist jetzt besser, warum nicht? Und sie weichen dem natürlich einigermaßen aus, sagen, ja, es geht nicht darum, was besser ist, was nicht, sondern was für die Leute mehr bringt und so. Und wir haben einen. Aber Fakt ist einfach, sie haben es halt mitentwickelt, sie wollen, dass sich das durchsetzt und darum tun sie Dolby Vision nicht, unterstützen Dolby Vision. Warum haben sie überhaupt ein eigenes Format entwickelt, können wir noch fragen. Weil Dolby Vision kostet, das sind Lizenzgebühren fällig. Und auf jedem verkauften Fernseher. Und Dolby Vision als Format ist auch viel strenger kontrolliert und reguliert als HDR 10 Plus. Und Samsung möchte offenbar die Kontrolle nicht aus der Hand geben oder sich diesen Kontroll- und Regulationsbedingungen von Dolby nicht unterwerfen. Ja. Ihre Politik, ihre Entscheidung und auf den TV-Verkauf scheint sich das offenbar nicht allzu negativ ausgewirkt zu haben, auch wenn ich immer wieder höre. Oder?
Aber das ist sicher tendenziell mehr der Aficionados, die natürlich
ja, wahrscheinlich setzt, schon.
Oder? Ich glaube, das ist eh generell ein bisschen so bei denen, auch jetzt bei dem Vergleich oder Samsung, Sony, wir sind natürlich so in dieser Bubble rein, wo es uns scheinbar wichtig ist, dass jetzt die Farben stimmen und die besten schwarz werden ja. und ganz viele Leute, denen ist es halt einfach egal und sie wollen einfach einen günstigen Fernseher mit knalligen Farben und dann kaufst du einen Samsung für 800 Franken und bist happy.
Genau, mit dem komischen Motion-Zeugs aktiviert.
Ja, ja, einfach Standard, machst du mal Einstellungen und dann sieht, also ich kann das nicht schauen, aber
AI Picture Mode, alles auf AI.
Ja, genau. Settings-Regler auf 100 und
grossartig. Ja, komm, wir bleiben gerade bei Fernsehen, aber wir gehen zum Streamingdienst und zwar Apple TV Plus. Gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren? Wie lange gibt es das schon?
Seit sechs Jahren.
Und ja, gigantische Firma dahinter, aber es scheint gleich nicht ganz so gut zu laufen, wie sie sich vielleicht erhofft haben. Ist das richtig?
Ja, kann man so sagen. Man kann es, oder was soll ich sagen? Eigentlich eben auch nicht. Auf den Punkt kommen wir. Also 2019 ist Apple TV Plus gestartet. Ich habe damals einen Artikel begleitend dazu geschrieben, wo ich ein bisschen leicht kritisch und leicht zynisch, eingeschätzt habe, was ich von dem Apple TV Plus halte. Meine Schlagziele dort waren, Apple TV gaukelt dir Netflix vor, ist aber Marketing. Und jetzt hat Ende letzte Woche hat Mac Rumors unter der Berufung von einem Artikel von The Information gesagt, Apple TV Plus mache ich jährlich über 1 Milliarde Dollar Verlust. Als einziger Apple-Service, by the way. Und das klingt nach einem Haufen Zaster. Der Artikel von The Information übrigens, der ist hinter einer Paywall, darum, ich habe nicht direkt Zugriff auf den gehabt, aber Mac Rumors, der hat den genommen und das zusammengefasst und so sind wir doch an die Informations gekommen. Und ja, anyway, 1 Milliarde Verlust pro Jahr. Die Kalifornien ziehen ihr Prestige-Projekt trotzdem unbeirrt durch. Und warum? Meiner Meinung nach, weil es eben nie wirklich ums Geld verdienen gegangen ist, sondern um Markenbindung oder um Kundenbindung. Und wo ich den Artikel so habe geschrieben, bin ich nochmal über meinen alten Artikel drüber, zum schauen, ja, was habe ich damals vor 6 Jahren überhaupt schon wieder über Apple geschrieben? Was ist eigentlich genau mein Punkt gewesen? Und habe müssen feststellen, hey, ich bin verdammt wahr, also ich bin nur Nostradamus. Ich
habe als Orakel.
Ich habe es eigentlich relativ, einfach mal ein bisschen Eigenlob verteilen. Einfach mal sagen,
der Luca Damus.
Das habe ich eigentlich gar nicht mal so schlecht eingeschätzt vor 6 Jahren. Darum möchte ich schnell ein kleines Spiel mit euch machen. Ich habe jetzt den Artikel auf, ich sage mal, 5 Thesen abgekürzt oder 5 Aussagen, die ich drin gemacht habe. Ich möchte euch fragen, was ihr davon haltet oder inwiefern. Ich habe es jetzt schon ein bisschen gespoilert. Die meisten sind sehr richtig. Aber sagen wir mal, inwiefern denkt ihr, habe ich recht gehabt? Apple TV Plus. These 1. Apple TV Plus ist das teuerste Kundenbindungsprogramm aller Zeiten und kein echter Streamingdienst, sondern einfach ein Verkaufsverstärker für iPhones. Sagen ihr das?
ein bisschen subjektiv vermutlich, aber das würde jetzt da, wenn du sagst, es macht eine Milliarde rückwärts, würde jetzt das gerade unterschreiben natürlich.
Ja.
Ja, ich bin doch ein bisschen skeptischer. Also ich finde, im Moment ist das vielleicht so, aber ich glaube nicht, dass sie das so, dass das ihre Strategie ist, sondern es halt einfach mehr die Idee ist, wie bei Netflix am Anfang auch, oder man investiert halt einfach viel, um es etablieren, um also ein bisschen, wie heisst es jetzt, also die Welten etablieren, die IPs. Und dann nachher.
Ich sehe nicht unbedingt, dass, sie das, dass das Ziel ist. Ich
dass sage, es jetzt dass, so ist, meinst
ist. Ja, genau. Das glaube ich auch nicht, dass wir, das fände ich jetzt auch eine krasse Strategie. Nein, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ich habe das Gefühl, dass man es so kann nennen immer noch.
Es ist immer die Frage, was ist eine Milliarde, ist das viel oder wenig für Apple? Das muss man einfach einordnen. Es ist nicht wenig, also Apple macht ja ungefähr 100 Milliarden Gewinn pro Jahr. Am Umsatz gemessen, ich weiß gar nicht, Umsatz ist viel mehr natürlich, aber jetzt ja, einfach vom Gewinn her ist es etwa ein Hundertstel, also es ist nicht vernachlässigbar. Es reißt jetzt aber auch nicht in den Abgrund. Ich glaube, Netflix, habe ich gesehen, macht etwas über 8 Milliarden Gewinn im Jahr. Gemessen an dem ist jetzt auch nicht... Ich finde es super schwierig zu einschätzen, wie schlimm das ist für Apple.
Ich glaube auch, die Sache ist, was klar ist, also wenn ich habe damals von Kundenbindungsprogramm geredet, weil ich habe gefunden, look, wenn man Apple TV mit Netflix vergleicht, Netflix Streaming-Geschäft ist ihr Businessmodell, mit dem man Profit machen. Apples Businessmodell ist nicht Streaming-Dienst, das ist mehr etwas, um das Ökosystem, das Apple-Ökosystem, das wir vorher so schön angesprochen haben, attraktiver zu machen. Man könnte sogar eben ganz zynisch ausdrücklich sagen, es ist ein Kundenbindungsprogramm. In dem Sinn ist das eine Investition. Es muss nicht unbedingt Profit machen. Natürlich ist das Ziel, Profit zu machen, aber es ist nicht das Ziel Nummer eins, Profit, sondern das Ziel Nummer eins ist, das Kunden zu binden.
Okay, aber da muss ich dich unterbrechen. Ich finde, das funktioniert ja überhaupt nicht. Das ist es ja überhaupt nicht. Niemand kauft Apple-Produkte zum Apple TV schauen. Weil du kannst das überall schauen. Auf jedem LG-Fernseher hast du mittlerweile eine App. Oder also auf jedem Fernseher eigentlich. Darum habe ich das Gefühl, dass zum Kundenbinden, das ist es überhaupt nicht. Es würde auch nicht funktionieren, weil es dermaßen unabhängig ist. Es ist einfach ein normaler Streaming-Dienst.
Es stimmt. Glaub, es ist tatsächlich so. Also was du sagst, ist nicht falsch. Es anscheinend ist es so, dass die meisten Leute zu Apple TV Plus kommen, weil sie Apple One abonnieren. Und das ist eben genau das ganze Bundle-Paket, wo all die Apple-Services drin sind. Und da reden wir von, was reden wir von? iCloud?
Ja, iCloud, Music, Arcade. Aber also im Prinzip und die meisten Leute abonnieren es auch, wenn dann für iCloud und Music. Und
aber dann ein bisschen Apple. Aber eben dann würde ich das schon auch eben sagen, dass es ein Bindungsmittel ist, weil es ist einfach ein weiterer Dienst und das Bundle ist halt spannend. Du hast noch das Fitness drin und für jeden ist irgendwie so... Genau wie es immer ist. Du brauchst zwei Drittel nicht. Aber das eine Drittel und für die einen ist es, cool, ich habe noch Zürien auch noch. Und wenn es dann Zürien nicht ist, dann findest du wieder so, vielleicht ist es dann doch nicht so attraktiv.
Ja, fair.
Genau. Wenn man das so anschaut, oder, die meisten Leute kommen über das Apple One und das Apple TV Plus ist halt einfach das goldige Add-on. Ich habe in einem Artikel geschrieben, es ist zwar eben die Apple Services, wir haben die jetzt gerade aufgezählt, das ist Apple TV Plus ist der einzige Apple Service, wo minus macht. Das Apple Service Segment, habe ich gelesen, der macht 96 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr. Und ich sage mal, in dem ganzen Service-Teich ist Apple TV Plus zwar der einzige, der Verlust macht, aber er ist der mit der schimmerndsten Schuppe. Und wenn Image und Exklusivität geht. Darum, ich denke, es ist nicht, ich bin wirklich nicht so weit daneben, wenn ich sage, Apple TV Plus, natürlich. Das soll irgendwann mal schon. Es ist ein bisschen blöd, es ist der einzige Apple-Service, der Minus macht. Aber.
ist es schwierig. Ich müsste eigentlich. Ich würde mich interessieren, wie haben sie das berechnet, dass der Minus macht? Weil, wenn es wie ein Teil von dem Ganzen ist und viele Leute das Apple TV, das Apple One da kaufen.
Und du zahlst einen Betrag X, aber du weißt am Schluss nicht, was du eigentlich genau zahlst.
Genau. Darum ist es so. Ist noch
vielleicht irgendwie schaust, wie viele User das es denn hat. Aber ich weiß nicht, wie gut man das weiß. Aber ja.
Was uns zum nächsten Punkt führt, und zwar Qualität statt Quantität. Ab Apple setzt eben nicht auf Masse wie Netflix und Disney Plus, sondern auf wenige dafür besonders hochwertige, kuratierte, fast schon Eigenproduktionen, Klasse statt Massqualität als Alleinstellungsmerkmal. Das ist am Anfang, wo Apple TV Plus rausgekommen ist, ist ja ganz ein kleiner Katalog gewesen. Und ich habe gesagt, der wird immer viel, viel kleiner sind als die anderen. Apple wird nie anstreben, einen grossen Backkatalog zu haben.
Das ist immer noch so, oder?
Das ist absolut immer noch so.
Das ist das Ziel. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Weil ich finde, sie haben zwar ein paar sehr hochwertige Serien, aber ich finde, sie haben auch sehr viel mittelmäßigen Scheiß.
Ja, und das Problem ist, dass, glaube ich, relativ wenig von diesen Serien so in übergreifenden Zeitgeist übersehen gesprungen. Also, weißt du, es ist relativ wenig, wo du das Gefühl hast, das muss ich jetzt gesehen haben, wie zum Beispiel Severance, wo ich das Gefühl habe, dass relativ viele Leute darüber reden und das so ein bisschen aus dem Apple TV Plus Gärtli rausspringt. Oder Ted Lasso, wo, glaube ich, so ein riesiger Erfolg war. Aber das wären so spontan die einzigen zwei, die mir einfallen, die so wirklich grosse Phänomene waren. Irgendwie.
Ja, Morning Show noch ein bisschen und vielleicht noch Slow Horses ansatzweise, aber Silo. Nicht in dem Ausmaß wie Severance und Ted Lasso, ja.
Es ist genauso, wie ihr sagt. Also harte, kalte Zahlen sind, Apple TV Plus zählt heute laut der Datenanalysefirma Just Watch, sie zählen 275 Eigenproduktionen. Netflix hat im Jahr 2023, alleine im Jahr 2023, 1000 Eigenproduktionen rausgebracht und zählt mittlerweile 7183 Eigenproduktionen.
Hey, nein, es das ist abartig.
Kein Vergleich offensichtlich. Allerdings muss man sagen, dass Apple schon im Jahr 2022, also im dritten Jahr nach dem Start, das gelungen ist, was Netflix bis heute nicht gelungen ist. Nämlich Apple hat als erster Streamingdienst überhaupt mit dem Film Coda den Oscar für den besten Film gewonnen. Wie gesagt, wir haben sie schon erwähnt, Serien wie Ted Lasso, Severance, Slow Horses, The Morning Show, Silo und so weiter und so fort. Sie bekommen alle immer Top-Kritiker über, tauchen auch regelmäßig in besten Listen auf und sorgen dafür, dass eben Apple TV Plus eigentlich, obwohl man ein winziges Angebot hat, eigentlich immer noch relativ fest im Gespräch bleibt. Tatsächlich hat Parrot Analytics berechnet, dass Apple TV auch letztes Jahr, und die sind eigentlich fast jedes Jahr dort top, die höchste Nachfrage pro Titel haben oder auf Englisch die höchste Demand per Title haben. Das heisst, jede Serie von Apple TV zieht im Schnitt viel mehr aufmerksam auf sich als eine Serie bei der Konkurrenz, inklusive Netflix,
Amazon. Aber das ist logisch, nicht? Weil sie einfach einen winzigen Katalog hast. Also wenn du einen Streamingdienst abonnierst, dann logisch schaust du einen grösseren Prozentsatz von dem Katalog, weil er kleiner ist.
Wenn du es isoliert betrachtest pro Streamingdienst, aber so wie ich es verstanden habe, du Parrot Analytics schaust über alle hinweg. Also wenn jetzt Netflix, ich sag mal, was ist das letzte, der Three-Body-Problem rausbringt und Apple TV gleichzeitig Ted Lasso rausbringt, dann schaut man welche von beiden über den Gesamtmarkt hinweg mehr quasi Demand per Title gehabt, mehr Nachfrage gehabt. Und offenbar haben sie berechnet, dass im Gesamting ein Ted Lasso im Schnitt, also eben, ein Ted Lasso in dem Moment dann, oder ein, was soll ich jetzt sagen, egal, ein Ted Lasso hat in dem Moment viel höhere Nachfrage gehabt als Three-Body-Problem. Und dann ist das eine starke Leistung, oder?
Ja.
Klar, pro Streaming-Dienst würdest du sagen, ja logisch, je weniger haben, desto mehr verteilen sich die Leute halt auf weniger Titel, klar. Andererseits könntest du aber auch sagen, Apple TV Plus haben nur 45 Millionen zahlende Nutzende. Netflix hat 300 Millionen, Disney Plus hat 155 Millionen. Es sind auch sehr viel mehr Leute, die dort schauen können, aber naja, es ist, wie es ist. Disney Plus schreibt erst einen Kurs zum Gewinn. Es ist offenbar sehr schwer, in diesem Markt Gewinn zu machen. Blockbuster, wo niemand schaut. Eben, Apple, habe ich damals gesagt, will hochwertigen Content machen und auch Film produzieren und damit auch im Kino mitspielen. Für sie ist Prestige ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das haben wir auch schon etabliert, das ist definitiv der Fall. Apple hat 2019, wo sie gestartet sind, sind sie noch nicht im Kino aktiv gewesen, aber auch diese Voraussage hat sich bewahrheitet. Sie haben massivst investiert in Kino. Quasi die Idee war, Blockbuster mit Hollywood-Stars zu drehen, den Film dann im Kino zu bringen, dann damit Preise zu gewinnen, Prestige und am Ende damit die eigene Plattform zu stärken. Der Plan ist aber bis jetzt, glaube ich, eher wirklich hinterhergegangen. Also die Agenten-Komödie Argyle zum Beispiel, das war ein riesen, massiver Flop. Da hat sogar der Kingsman-Regisseur Matthew Vaughan nichts daran ändern können. Aber auch andere Prestige-Projekte wie im Ridley Scott's in Napoleon.
Das wollte ich gerade fragen. Ich bin gerade am durchscrollen und gesehen Napoleon, The Director's Cut. Du hast doch den, wo du den Film gereviewt hast, im Kino hast gesehen, kann man so auf den Director's Cut warten. Hast du da mittlerweile geschaut? Nur so als Side-Note, nicht?
Bitte schauen und sagen, ob ich ihn auch schauen.
Ja, wirklich, weil ich tue jetzt wieder Apple TV Plus abonnieren wegen Severance und dann würde ich das vielleicht gerade mitschauen.
Hey, ich habe noch nicht geschaut. Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich... Aber es ist genau das, oder auch Martin Scorsese in Killer of the Flower Moon. Ein riesen Prestigeprojekt, hat auch jenste Oscar-Nominationen bekommen, unter anderem der Robert De Niro, der Leonardo DiCaprio hat mitgemacht. Ein mega Prestigeprojekt im Kino hinter den Erwartungen und jetzt verpufft das irgendwie auf Apple TV Plus und niemand redet mehr darüber. Wie gesagt, es ist schwierig, über den Erfolg oder Misserfolg von Apple zu reden, weil sie selber geben ja auch keine Zahlen raus. Sie sind unheimlich zurückhaltend mit Zahlen, aber Fly Me to the Moon hat euch von euch jemand den Film gesehen.
Ja,
eigentlich. Mit dem Channing Tatum und
Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson, genau. Ist auch aber relativ tief unter dem Radar geflogen. Hat auch irgendwie niemand so richtig mitbekommen.
Hey, aber ich glaube wirklich, das Problem ist eben, weil die haben einfach weniger Nutzer als die anderen. Und ich glaube, die Leute, und so ein Artikel habe ich eben auch mal gelesen, wie eigentlich so Netflix sozusagen das Konsumverhalten der Leute verändert hat. Viele lassen sich wirklich einfach halt so berieseln. Und Apple hat halt wie solche wenige Sachen, wo halt tendenziell sind das mehr Sachen, ein bisschen aktiver musst du schauen, habe ich jetzt den Eindruck. Weil all die Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, sind doch eher ein bisschen kaltvoller als jetzt nochmal gerade, jetzt vielleicht der letzte nicht, der Film. Und bei Netflix hast du halt die Massenware, oder? Ja. Hast du gut, natürlich, es ist immer Sachen, die auch oben raus schwenken, aber man hat die Massenware, die einfach, wenn man einfach Zeugs schauen will, dann hast du dort einfach Sachen, die man einfach schauen kann. Weißt du, irgendwie, einfach reinseppen. Das erste Pendant zum klassischen Fernsehen.
Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Ich bin auch nicht sicher, ob der Anteil an wirklich gute, qualitativ hochwertige Serie besser, also höher ist bei Apple. Ich bin nicht sicher.
Aber es hat ja generell weniger.
Immer, ja, es hat weniger, aber es hat auch weniger gute. Also ich finde, es hat bei Apple, wenn man so ein bisschen durchscrollt, es hat auch sehr viel Massenware. Also einfach so irgendwie ein bisschen Nostalgiekühle auspacken. Weißt du, Masters of the Air oder For All Mankind, Mosquito Coast, das ist alles so, ne?
Aber also For All Mankind hat recht gute Kritiken.
Yeah.
Und ich habe die auch recht geil gefunden, so, muss ich sagen.
Okay. Aber ich glaube, dann geht es einfach wieder ins Gleiche hier schlussendlich. Wenn du musst einfach irgendwo die Masse haben, oder? Netflix hat einfach die Masse von Auswahl. Disney Plus, obwohl es ja auch eigene Probleme hat, die haben halt Disney-Sachen, die einfach, oder? Das ist ein greifbarer Begriff. Und Amazon, du sagst, quer subventionieren, oder? Dort weiss man ja nicht vermutlich so genau, wie viel Geld das macht, oder?
Ist ähnlich wie bei Apple, ist sehr vergleichbar, oder? Prime Video ist auch Teil von einem Ökosystem, Teil vom Prime-Angebot, wo eigentlich dazu gedacht ist, dass du schneller kannst bestellen, günstiger kannst bestellen oder keine Lieferkosten hast, was weiß ich. Und ja, da hast du noch ein paar Streaming-Dienste noch nebenbei mit dazu. Wir investieren noch ein paar Milliarden in Lord of the Rings und The Boys und so weiter. Und ja, das bekommst du einfach noch wie nebenbei mit dazu, auch da. Das ist auch immer eine schwierige Frage. Wie erfolgreich ist Prime Video wirklich? Wer hat das Prime-Abo wegen dem Streaming-Dienst und wer einfach, weil er seine Bestellungen immer macht auf Amazon? Gibt es auch keine Zahlen dazu. Und du wirst auch nie bekommen, wahrscheinlich. Weil das, warum auch? Oder? Und die ähnliche Diskussion ist bei Apple. Und ich glaube, wir können das auch wirklich da auch ein bisschen so abschliessen. Ja, Apple macht Milliarden, also Apple TV Plus macht Milliarden Verlust. Anscheinend, das hat auch der Artikel von The Informant gesagt, man ist sogar eigentlich damit noch unterplan. Also eine Zahl, die anscheinend Anfang zum Start genannt wurde, ist, man rechnet mal mit 20 Milliarden Dollar Verlust über die nächsten 10 Jahre. Was würde also heißen, eigentlich 2 Milliarden Verlust pro Jahr ist akzeptabel. Wir sind jetzt bei 1 Milliarde Verlust.
Das ist ein Erfolg.
Hey, das ist so gut. Das ist eigentlich ein kontrollierter Blutverlust. könnte man so sagen. Ja, ich glaube wirklich ungemütlich wird es wirklich erst für Apple, wenn Apple TV Plus die Strahlkraft verliert und halt wirklich nicht mehr das Prestige hat, aber ich glaube, das hat man im Moment halt schon. Und die meisten Serien, die rauskommen, was ist da letztens, ist auch wieder, sind wieder neue rausgekommen, wie ich jetzt auch gerade nicht im Kopf habe, aber fast alles, Mindhunter und so weiter, fast alles hat super Kritiken im Kino, die Filme gewinnen Oscars, auch wenn sie niemand schaut. Schauspieler und Regisseur, die hochkarätigen, die hat man. Ich glaube, solange das noch ist, trägt das einfach bei, dass das Apple One Bundle sehr attraktiv bleibt und das ist halt das Hauptziel von Apple im Moment noch mit Apple TV Plus und nicht unbedingt, dass das muss jetzt der Gewinn treiben werden. Für das hat man auch iPhones.
Ich glaube, genau so fühlt es sich an, dass es ist super, wenn man den Deal hat, dann ist es genau für das genug gut, für die ab und zu die Serie. Voll. Und sonst macht man es dann wieder Domi und tut einfach wieder mal für einen Monat das Abo lösen und schaut die Sachen. Ja, genau, dann gehen wir doch eins weiter mit einer Serie, die nicht auf Apple TV Plus läuft.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Also ist quasi ein Film, oder?
Ein Film, ja.
«The Twister, Caught in the Storm». Und genau, du hast gesagt, nicht ganz sicher, ist es ein Doku, ist es ein Film, ist etwas in der Mitte?
Es ist ein Doku mit nachgespielten Szenen, mit viel nachgespielten Szenen, aber auch viel echter Footage von einem echten Tornado, der passiert ist. Genau, es passiert nämlich auf einem Joplin-Tornado, der 2011 in den USA durch die Kleinstadt Joplin gefegt ist. Joplin liegt irgendwo in Missouri, in der Nähe von Kansas, falls jemand sich mit US-Geografie auskennt.
Kommt dort Janis Joplin her?
Der was?
Du kennst Janis Joplin.
Schnell weiter.
Schnell.
Okay. ja, genau. Das ist auch im Bible Belt so dort rum ist es so. Genau. Und 2011 ist der Tornado passiert und hat die Kleinstadt quasi komplett ausgelöscht. Also so einen Grossteil der Stadt zerstört. Über 150 Menschen sind gestorben bei dem und US-Medien haben der teuerste Tornado in der US-Geschichte genannt. Wegen der Schäden, die entstanden sind. Und ganz grusige Nachfolge, die es hatte. Der Tornado ist nämlich durch so ein Sumpfgebiet gefegt und hat noch ganz grusige Pilze mitgenommen, die dort vergraben waren. Und viele Leute hatten dann Pilzinfektionen gehabt, von dem umherfliegenden Zeug, das im Tornado war. Also so langbleibende Schäden, die die Leute teilweise so mit.
Und sonst der letzte Fall hat es auch
genau. Das sind die Ursprünge. Uiuiui, ja. Also etwas ganz eine schlimme Tragödie. Und aber jetzt hat es Doku-Serie, nein, jetzt sage ich ja schon Serie, Doku-Film gegeben, wo das Ganze ein bisschen aufrollt. Und es ist von der Produktionsfirma, die auch schon «Don't Fuck with Cats» gemacht hat. Hat das jemand gesehen?
Oh Gott. Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich ertrage das nicht.
Du kannst nicht schauen mit deiner Katze.
Nein.
Es ist, aber vom Machart her sehr, sehr geil gewesen. Es ist um irgendeine Tierli-Quäler gegangen, wo eine Katze tut quälen. Und das Internet hat dann kollektiv ausfindig gemacht, wo das der wohnt. Aufgrund von den Videos und Fotos, die er aufgeladen hat.
Ach, das habe ich mal gehört, ja.
Sehr, sehr lustig gewesen. Auf jeden Fall, ja, genau, wenn man das, gut gefunden hat, so ein bisschen vom Stil her. Tornado-Doku ist natürlich viel ernster und so, aber ich habe gesehen, dass da die gleiche Produktionsfirma dahinter ist. Genau.
Katzenfolter ist easy.
Was?
Ja, das ist viel ernster, weil Katzenfolter ist
total lustig.
Ja, nein, ja.
Ist logisch,
ja.
Ist ja noch. Nein, ist schon klar.
Es ist schon.
Der Domi hat einen Hund, einfach falls euch fragen.
Genau. Ja. nein, und das Geile ist, dass sie für die Doku haben sie 6'000 Clips gesammelt von Leuten, die während dem Tornado, vor dem Tornado oder nach dem Tornado aufgenommen haben, wie das hat ausgesehen und haben die sortiert und in die Doku verpackt. Und eben dort, wo sie keinen Footage-Check hatten, haben sie das Zeug nachgestellt, dass man nachvollziehen kann, wie so die Timeline war. Und das Coole ist, es ist wirklich so wie ein Katastrophenfilm von Handlung her und vom Setup her. Und es hat da die Regisseurin gesagt, wo ich jetzt den Namen nicht aufgeschrieben habe, aber sie hat gesagt, die Doku, Film und Serie tut sie gerne so angehen, als würde sie einen klassischen Hollywood-Film erzählen. Und auch hier ist so, die Leute, die porträtiert werden, sind so mega so Charaktere, die du aus einem Katastrophenfilm würdest erwarten, oder? Du hast drei Tornado-Chasers, die am Tornado hinten nachfahren mit ihrem Auto und dann natürlich.
Ja, dreht sich das scheiß Ding.
Genau. Es ist wirklich wie in Twisters. Das war übrigens so ein Grund, wieso dass ich die Doku geschaut habe, weil letztes Jahr Twisters im Kino geschaut und sehr, sehr lustig gefunden. Also lustig. Einfach fasziniert.
Alles.
Nein, es war schon lustig, ja.
Das stimmt.
Oder du hast einen Jugendlichen, der in einem Frozen-Joghurt-Shop arbeitet und dort plötzlich gefangen ist während dem Tornado und über sich muss rauswachsen und all die Erwachsenen, die dort sind, muss befehlen, was sie sollen machen, wo sie sich sollen verstecken, weil er der Einzige ist, der daraus kommt, wie man sich muss verhalten während einem Tornado. Oder so vier Gangster-Jungs, die in ihrem Auto rumcruisen und aus Versehen in den Tornado reinfahren, statt vom Tornado wegzufahren.
Weil sie dann schiessen sie von innen runter.
Ja, genau.
Genau.
Oder mein Favorit, ein dummer Gil, irgendwie 12 oder so, der fasziniert ist von Tornados, der extra für Tornado Season nach Joplin geflogen ist, damit er mal einen live kann mitverfolgen kann bei der lokalen Wetterstation. Und er natürlich landet dann, wenn der Tornado losgeht.
Nein. Oh.
Genau, und aber der Fokus liegt jetzt weniger auf dem Wissenschaftlichen oder was genau da passiert, sondern wirklich auf den Geschichten von den Leuten, die porträtiert werden. Die werden interviewt und dann siehst du halt die Ausschnitte, die sie wirklich aufgenommen haben, vor, während und nach dem Tornado. Und das ist halt schon verdammt eindrücklich, vor allem während dem Tornado, wenn du wirklich siehst aus den Augen der Leute, die es on the ground mitbekommen haben, was für eine zerstörerische Kraft das hat. Aber auch nach der Katastrophe, weißt du, wenn sie langsam aus ihren Shelters rauskommen und dann ist einfach dort, wo vorher eine Stadt war, ist einfach nichts mehr. Die Leute haben gesagt, hey, wir haben nicht gewusst, wo wir sind, weil wir erkennen keine Gebäude mehr. Es ist einfach alles weg und es ist wirklich so verdammt eindrücklich, ich weiß nicht, was es ist, aber Tornados, ich finde das so etwas Unvorstellbares, dass es so etwas gibt. Weißt du, was ich meine? So, das kann doch krass. Nicht sein. Das Wetter, dass ein Sturm so eine zerstörerische Kraft hat. Und hier bekommt man das an der tragischen Schicksal teilweise von den Leuten, die das hautnah miterlebt haben, aus einer ganz anderen Perspektive mit. Und ich finde es super erzählt. Obwohl es so ein bisschen der Katastrophenfilmcharakter hat, geht es trotzdem sehr sensibel mit den Leuten. Es ist irgendwie mega sensationalistisch oder so. Einfach das Setup ist, habe ich sehr lustig gefunden, so typisch Katastrophenfilm ist. Aber es gibt Leute, die porträtiert werden, genug Raum, um spannende Geschichten zu erzählen. Geil finde ich auch, ich habe es vorhin angesprochen, Bible Belt, oder? Das ist wirklich in diesem hochreligiösen Teil der USA. Das spielt auch eine grosse Rolle während der Doku, weil viele Leute, weil sie so religiös sind, gefunden haben, hey, das ist wirklich das Ende der Welt. Das ist so, Gott holt uns zurück, weil wir gesündigt haben. Und das habe ich auch noch krass gefunden. Es war wirklich so eine Weltuntergangsstimmung gewesen. Man hat schon vorausgesagt, es wird irgendein riesen Tornado kommen und so. Und die Leute, weil sie so religiös waren, haben damit gerechnet, das ist es gewesen, oder? Mit ihrem Leben abgeschlossen. Hure krass. Und ob besonders tragisch, am Tag vom Tornado hat es riesen Absolventenfeier gegeben vor lokalen Highschool. Und die Bilder zu sehen, wärst so, mega viele Leute in einem Highschool-Gebäude versammelt und du weißt so, fuck, der Tornado kommt einfach. So, ja. Wirklich krass. Okay, keine gute Laune. Keine gute Laune-Serie, so wie Serie Film. Aber Serie, darum, das, was ich letzte Woche geschaut habe, Lessons, auch nicht etwas, was du schaust, um gute Laune zu haben. Aber am Ende des Tages auch gleich irgendwie so ein bisschen hopeful, wenn du so siehst, wie die Stadt nachher gleich wieder auf die Beine ist gekommen. Und wie die Community zusammengehabt hat. Und das frage ich mich dann auch immer, weißt, wieso wohnst du in so einem Gebiet? Weißt du, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie die ganze Stadt ausgelöscht wird, alle 20 Jahre, ist relativ gross. Aber die Leute sind mega, die haben einfach zusammen und die finden es geil, dass sie von dort kommen und es bringt sie nicht von dort weg. Das ist irgendwie auch noch faszinierend.
Das erinnert mich an Luca in, wo ist in Napoli, wo, mit dem Vulkan?
Ja.
Wo ja die Leute praktisch direkt am Vulkan und die sind offenbar alle illegal gebaut, die dürfen die gar nicht bauen.
Ach so.
und es hat jenseits, und man rechnet ja schon seit Jahren damit, dass der ausbricht. Und das kann noch eine gigantische Katastrophe geben und das ist irgendwie über so etwas. Ich habe gerne mal ein Doku gesehen, einfach, keine Ahnung, das Leben am Abgrund. Vermutlich nehme ich an Leute, die wenig Geld haben und irgendwie mühen, irgendwie dort wohnen, aber wirklich eigentlich hinter da blubbert es mehr oder weniger rein. Und weißt du, siehst gewisse Häuschen hinter da rücht und findest so, shit, Mann.
Jetzt hat es doch erst gerade wieder Bericht gegeben, eben über Erdbeben dort, oder? Das ist wie so.
Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist Napoli. Ich weiß es nur so. Ich weiß es nicht mehr.
Ja. Ich habe auch irgendetwas, ich muss es sehr schnell nachschauen. Aber ich habe auch irgendetwas gesehen. Ich sage im Moment wieder am Brodeln und am Erdbeben und alle warten darauf, dass der Supervulkan ausbricht. Und, ja. Oh mein Gott. Ja, ich weiß
in Japan warten sie ja darauf, dass das Mega-Erdbeben kommt, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass in den nächsten 50 Jahren irgendwann wird kommen. Das finde ich auch krass. Da kannst einfach nur warten und hoffen, dass möglichst viele Leute überleben. Das ist super krass.
Ich meine, eben bei einem Erdbeben ist es ein, aber wenn dann wirklich sozusagen am Hang vom Vulkan baust oder so. Straub, hey. Ja gut, das ist der Twister Caught in the Storm, kann man jetzt auf Netflix schauen, der Film. Und dann gehen wir zur nächsten Katastrophe in der Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ja, von Wirbelstürmen und Erdbeben und Vulkanen kommen wir noch zum Atomkatastrophe. Und das geht im Atomfall, also Atomfall geschrieben, ist sozusagen das britische Pendant zu Fallout. Es ist eben nicht ganz so einfach dann. Aber,
auf den ersten Blick nur, oder?
So. Genau, es wirkt absolut so, wenn man es zum ersten Mal sieht. Das Atomkraftwerk geht kaputt und dann kommt die Apokalypse. Es gibt irgendwelche infizierten Ghouls und so, wo solche Zombie-mäßigen und rote Telefonkabinen, wie man sie halt erwartet, von England. Entwickelt von Rebellion, die gerade kürzlich Sniper-Elite rausgebracht haben, wo der Flo davon erzählt hat. Und das ist auch, das merkt man relativ schnell, Domi, du hast sie auch, du hast sie auch schon gezockt. Weil das Areal, es ist anders als jetzt das Fallout, verteilt sich das Spiel auf mehrere Areale, wo eben so ein bisschen Grösse von so einem Sniper-Elite-Level haben. Das ist vielleicht noch ein bisschen grösser. Aber so ein bisschen in dem grösseren Bereich. Und
aber überschaubar alles.
Genau. Und es fängt an, du wachst auf irgendeinem Bunker, weisst nicht, wer du bist und wie du der Techo bist. So.
Wie so viel Spiel.
Also, ja, genau.
Originell, wie eh und je. Und am Anfang kommt ein ganz kurzes Recap, wo eben sagt, sie haben dort irgendwie im nordenglischen Kaff, Windscale, glaube ich, heisst. Das hat es übrigens, das habe ich in meinem Review gar nicht geschrieben, aber das hat es ja offenbar wirklich gegeben.
Das passiert wirklich auf rechten Dings.
Ja, es hat wirklich so eine Katastrophe gegeben, aber einfach nicht, natürlich nie in dem Ausmaß.
Ohne Ghouls im echten Leben.
Ja, genau. Aber es hat auch dort, ich habe mich da wirklich nicht eingelesen, aber es hat einfach, der Fall hat es gegeben und da ist jetzt aber natürlich eben irgendein mega futuristisches Kraftwerk haben sie irgendwie gebaut und so, ja, jetzt wir da sind am Puls von der Zeit und dann schneidet es gegen, oh, irgendwie etwas tritt raus, man muss es abregeln und dann wirklich eskaliert es halt immer mehr Militär und jetzt ist es eine Sperrzone. Und die Leute, die halt nicht rausgekommen sind, leben immer noch dort drinnen. Wie es immer in diesen Games geht, haben sich schon Fraktionen gebildet. Also das ist, glaube ich, 4 oder 5 Jahre nach dem Vorfall schon. Und darum sieht es auch noch nicht ganz so öd landmäßig aus, wie jetzt irgendwie ein Fallout. Da ist alles... Es sieht immer aus wie in Nordengland. Schön grün, mega, saftig, ja. Grüne Wiese, Steinhäusli und so. Darum, genau. Aber es gibt verschiedene Fraktionen, irgendwelche Druiden, die sich in die Natur anbeten, die sich da komisch durch die Katastrophe, weil natürlich ist da irgendwas im Schilf. Das ist relativ schnell klar, dass dort nicht einfach ein normales Atomkraftwerk war. Irgendwelche autoritäres Militärregime gibt. Hey, und du, speziell an dem, du Digger ist einfach in dieser Gegend ein bisschen rum, hast so, du kommst in so ein Hinweissystem, wo dir nämlich einfach solche vage Tipps gibt, wo du sollst hin. Du findest halt ständig irgendwelche Zettel, redest ab und zu mit Leuten und das dreht sich alles in deinem Log ein. Und wenn's, ich habe es auf dem standardmäßigen Schwierigkeitsgrad geschrieben, das ist glaube ich der 4. von 5. Aber das ist der, was dir empfiehlt. Und dann ist eben all die Tipps relativ eingeschränkt. Du hast dann nicht das Questlog oder irgendein Marker auf der Map. Also du zeigst dir nicht, wo hingehen. Was du siehst, manchmal ist ein etwas eingekreiselt. Aber du bist wirklich einfach, laufst, am Anfang bist du wirklich, ich bin relativ ziellos rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob es dir gegangen ist, Domi.
Ja, voll, ich bin einfach irgendwo her, was spannend hat ausgesehen. Und nachher eben führt eins zum anderen irgendwie und du entdeckst dort irgendetwas Neues. Dort. Ich habe mich immer ablenken von neuen Hinweisen, ja. Irgendwie und habe gefunden, ah, das klingt ja so spannender als das andere. Und dann kommst du irgendwie langsam vorwärts. Aber es ist wirklich so ein zielloses Umherlaufen und einfach mal schauen, was auf einem zukommt. Irgendwie so ganz ungewohnt, vor allem am Anfang, oder, wo du einfach so komplett blank slate ist und absolut keine Ahnung hast, was du jetzt sollst machen. Es war irgendwie spannend am Anfang.
Ja, ich finde auch, die Vibes sind ungewöhnlich. Es ist eben nicht so ein klassisches Fallout mit einer typisch amerikanischen Kultur. Es hat wirklich britische Vibes. Und es ist noch witzig, weil du wirklich nicht so genau weißt, was erwartet mich da für eine Art Spiel. Das macht es irgendwie spannend. Es ist definitiv ein bisschen ungewöhnlich. Und du, eben, dann gehst du mal hin, findest irgendwo ein Banditenlager und du kannst natürlich kämpfen. Am Anfang ist es mehr so mit Nahkampfwaffen, weil Munition ist bis zum Schluss eher rar. Du hast dann so ein kleines Inventar, weil es ist auch ein Survival-Game, oder? Du kannst Bandagen craften und so Zeugs. Das heisst, du sammelst auch irgendwelche, wie immer, oder? Hast ja Alkohol und Tüchli und so, zum nach einem Molotow basteln. Und ja, und dann irgendwann findest du mal irgendeinen Bunker und dann merkst du dann, weil es gibt kein Schnellreisesystem, dann merkst du, okay, es gibt da irgendwie so, weiß es gar nicht, wie sie heisst, der Interchange, oder wie hat es geheißen?
Interchange, ja, genau, ja. Glaube ich, ja, genau.
Und jetzt gibt es irgendeine Bunkeranlage, die diese Level miteinander verbindet und die hängt mit dem Atomkraftwerk zusammen und du versuchst halt rauszufinden, erstens natürlich auch, wer du bist. Ich kann dazu schon sagen, ich habe es durchgespielt, es gibt mehrere Enden, ich habe nicht herausgefunden, wer ich bin. Kein Plan. Man kann aber offenbar das herausfinden. Und genau, es fängt übrigens schon an, die erste Telefonkabine, dort läutet und dann ist irgendeine komische Roboterstimme und sagt, Oberon must die. Und du, erstens, genau, wer bist du? Wer ist Oberon? Und genau, es ist wirklich, das habe ich cool gefunden. Ich finde es geheimnisvoll. Ich habe die Welt wirklich geil gefunden, weil sie einfach ja, so ein bisschen ungewöhnlich aussieht. Und ich habe es wirklich bis zum Schluss, ich habe nicht so lange gehabt, ich habe vielleicht 15 Stunden gehabt, aber es hat mich dann gleich motiviert, ich wollte irgendwie wissen, wie geht es da weiter. Aber mit was ich wirklich Mühe hatte, ist eigentlich sozusagen das Hinweissystem. Ich finde es für mich jetzt überhaupt nicht funktioniert. Weil, du musst dir das vorstellen, irgendwann habe ich in dem Lock und du kannst den noch ausklappen, da hast du 50 Hinweise oder so Sachen drin.
Es eskaliert irgendwann, ja.
Und weißt du, jeder kryptische Scheiß ist da drin. Also es ist nicht so, wenn du das würdest, dir Notizen machen, dann würdest du doch die wichtigsten Sachen aufschreiben.
Ja.
Aber das sind einfach irgendetwas. Und manchmal sind es einfach Infos, hey, da ist das und das passiert. Manchmal ist es, hey, dort in diesem Bunker ist offenbar irgendeine Batterie, die du brauchen könntest. So konkret, oder? Und dann zeigst du es auf der Karte, schau mal, da ist das. Okay, gut. Aber bei meisten, du hast null Plan, was ist Nebenquest, was ist Hauptquest, was ist relevant, irrelevant. Hey, wenn du das gut findest und gerne dich dort durch die x Hinweise durchlesest und irgendeinen Sinn daraus lesest, dann ist das cool. Ich habe dann auf dem letzten Drittel wirklich die Schwierigkeitsgrad einfach aufs Einfachste gestellt. Und dann zeigt es dir an, schau, die Quest ist eine Hauptquest, die da unten ist eine Hauptquest, das ist eine. Klickst ja, dann zeigt es dir, wo hingehen. Habe ich dann irgendwie viel besser gefunden, weil es ist mir einfach, ey. Weißt du, und du musst dir auch vorstellen, es wird dann mit der Zeit recht labyrinthisch. Also in diesen Bunkeranlagen und weißt du, und dann kommst x Türen und Verstrebungen und dann kommst du wieder irgendwo hin, ah, die Türen kannst du jetzt nicht aufmachen, weil du noch irgendein Gerät brauchst, das du nicht hast und ah, da bräuchte ich irgendeine, müsste ich zuerst Strom wieder in Betrieb nehmen mit so einer Batterie, die du irgendwo findest. Hey, ich kann mir das nicht alles im Kopf behalten. Mhm. Wo, irgendwo muss ich durch den Schacht haben, wo hat es
noch etwas? Müsstest du nebenbei Notizen machen, eigentlich noch, ja. Noch zusätzlich zu den Hinweisen, die du im Spiel hast. Müsstest du selber Hinweise schreiben.
Genau, und für das haben Games doch Questlogs entwickelt. Also auch genau aus dem Grund. Darum, das hat mich wirklich, das habe ich verdammt mühsam gefunden. Und ja. Es ist, ja, so ein bisschen schwerfällig. Aber eben, es ist, ja, ich habe es irgendwie motivierend gefunden, weil du kommst dann auch mal so ein kleines Städtchen, wo eben so eine natürlich so Militär, aber völlig autoritäres Regime und der wollte, dass du irgendeinen Doktor, irgendeine verhörst, halt so eine Atomphysikerin, die da reingeflogen ist und die hat Dreck am Stecken und beim Pfarrer kannst du irgendeinen Mordfall lösen, wenn du Lust hast. Und
das habe ich lustig gefunden, so die kleinen Dings, den Mordfall, den habe ich auch sehr, sehr lustig gefunden. So die kleinen Sachen, die du kannst lösen, haben mich auch sehr motiviert. Was ich noch ein Problem hatte, ist grundsätzlich mit der Steuerung, die ich sehr schwerfällig gefunden habe. Aber es ist ein bisschen unfair, das ist halt gerade nach Assassin's Creed, wo du halt über alles kannst springen und mega athletisch bist und hier stehst du von so einem kleinen Zaun und kannst nicht drüber springen, weil der Charakter ist einfach unfähig. So. Und es wird auch nicht besser später, glaubst
du? So. Nein, es ist immer. Du kannst genau. Durch eine gewisse Zäune und mal in ein Fenster rein, aber wirklich ab vom Weg, wenn es ein bisschen Hang hat, dann kann er nicht laufen.
Ja, es ist so frustrierend. Und der AI von der Gegner ist teilweise wirklich sehr komisch. Also sehr, irgendwie, sie auf, von 0 auf 100 einfach so von komplett passiv zu mega aggressiv und ich konnte so wie nicht können abschätzen, wenn das in Kampf muss und wenn das was passiert. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen weird angefühlt. Darum hat es mich insgesamt nicht so gepackt. An Gamescom letztes Jahr habe ich es huere geil gefunden, den kurzen Ausschnitt, den ich gespielt habe. Weil es eben auch so, ich finde am Anfang vor allem, wenn du so das Gefühl hast, wow, geil, oder? So, ja, keine Vorgabe, ich kann alles machen. Finde es am Anfang viel geiler, als wenn es nachher ein bisschen anstrengender wird, so, irgendwie. Was ich auch noch spannend fand, der Entwickler hat gesagt, in diesem Spiel kann man, wenn man extrem spielt, kann man entweder alle NPCs, die man trifft, umbringen. oder niemand umbringen. Das finde ich, find ich noch geil. Ja. Aber es werden wahrscheinlich die wenigsten Leute so spielen. Sondern
ja, genau. Ich kann auch dann... Irgendwann merkst du dann, dein Ziel ist eigentlich rauszukommen. Du willst aus dieser Zone auch wieder abhauen, oder? Und dann, es etablieren sich dann so ein paar Hauptpersonen, wo du merkst, okay, wenn denen hilfst, dann werden dir die irgendwie vermutlich helfen, rauszukommen. Und irgendwann habe ich gefunden, gut, der scheint mir jetzt, der passt mir jetzt am meisten. Dann habe ich die anderen einfach umgebracht. Respektive, der eine, dem habe ich einfach gesagt, ah nein, die habe ich aus dem Gefängnis rausgelassen. Und dann so, was? Dann ist die ganze Stadt dort, ist nachher aggro. Die ganze Stadt. So Zeugs hasse ich immer. Wenn instant alle alarmiert sind. Dann habe ich dort einfach die halbe Stadt umgelassen.
Also du bist gleich noch an den Extremen
dran. Es ist aber auch nicht anders gegangen. Ich bin gar nicht weggekommen. Und die habe ich einfach alle umgelassen. Und eben dort, genau, merkst du den Kampf und so. Weil, weißt du, es gibt im Fall nur zwei Zustände eigentlich. Entweder kannst du überall hin, alles klauen, du kannst, die Leute schauen hin, du kannst mit der gezückten Axt, kannst du durch die Kille laufen und einfach alles einsammeln, das ist eine völlig Wurst. Bist in einem Ort, wo dann steht, unbefugter Zutritt, 2 Sekunden sieht dich einer, dann sind alle alarmiert.
Aber alles einfach so, wirklich von 0 auf 100, einfach so.
Es gibt nur das.
Ja.
Witzig ist dafür, wenn du mit einer Waffe die Leute zielst, dann die, wo, dann bleiben sie auch stehen, also beziehungsweise, dann stürmen sie nicht auf dich an. Das ist sozusagen, das maximale Intelligenz, was haben sie. Aber immerhin wirkt es dann ein bisschen dynamisch.
Aber schön, dass ich bei deinem Artikel eine Diskussion über Atomkraftwerke.
Ja, das ist geil. Habe ich noch nie erlebt, wirklich, genau.
Energiediskussion, ja. Sehr schön. Mach ein bisschen anders als Woke und DEI und was weiß ich.
Jemand gefunden hat, jetzt fangen auch noch die Medien an, über die armen Atomkraftwerke hetzen. Wirklich lustig. Es ist noch schwierig zu empfehlen. Ich habe es wirklich noch gut gefunden, aber man muss irgendwie wissen, auf was man sich einlässt. Oder respektive, ich würde mir wirklich sehr überlegen, du kannst den Schwierigkeitsgrad auf 3 Stufen abstellen. Weißt du, Survival, Entdecken und glaub, Kampf. Und dann, weiss auch nicht, du musst halt den Entdecken einfach runterregeln. Weil ich finde es nicht nötig, dass es so musst suchen. Ja, macht es sehr schwerfällig, oder?
Das mache ich vielleicht noch. Das kann ich vielleicht noch motivieren. Ich finde es so krass, dass das Spiel empfiehlt, auf der 4. von 5 Schwierigkeitsstufen anzufangen.
Das ist wirklich komisch gefunden.
Hardcore.
Ja. Aber es war witzig. Und dann habe ich einfach so ein paar von den Hauptfiguren gefunden. Oh, die brauche ich ja nicht mehr. Kann ich die einfach umlassen. Weil du kannst nachher auch das Zeug aus Hand. Das kannst du dann wieder mitnehmen. So vorher gehandelt hast mit denen. Und es ist noch witzig. Aber ich glaube, ich hätte die ersten 3 Stunden vermutlich nicht überstanden, wenn ich es nicht hätte müssen testen. Nachher habe ich es dann besser gefunden. Aber gerade am Anfang hat es sich gekarzt. Das ist Atomfall. Gibt es für... nur PC und... Nein, stimmt jetzt nicht. Gibt es das für Playstation? Das bin ich gar nicht
sicher. Ja, alles.
Ah, stimmt. Nicht,
sogar PS4 und Xbox One.
Hey, glaub, das muss man noch sagen. Performance ist krass. Ich finde, es sieht eigentlich recht schön aus. Aber mir gefällt der Stil noch. Und ich finde, man sieht aber völlig, dass es so einen... weißt du, nicht so eine extrem hochwertige Engine. Das ist ja ihre eigene
Offenbar. Ja. Ich finde, es ist echt krass, ein Last-Gen-Spiel oder und darum läuft es wahrscheinlich mit 1000 Frames pro Sekunde auf deinem PC.
Hey, aber eben genau, ja, wirklich. Irgendwas läuft mit 300 Frames oder so, wirklich habe ich noch nie erlebt. Aber ich finde für das, also ich finde so, die Leistungsanforderungen, Ertrag sind extrem gut, finde ich, in diesem Game. Für Games, die besser aussehen, aber dann irgendwie mit 30 Frames laufen. Also,
muss auch nicht jedes Game irgendwie.
Ich finde es noch schön und es hat wirklich auch sehr schöne Elemente mit so überwachsenden Sachen und so. Ist schon noch gut gemacht.
Und auf der PS5 eines der wenigen Spiele, wo kein Performance- oder Grafikmodus hat, sondern es ist einfach das und es läuft gut.
Ja, genau. Da glaube ich sofort. Genau, das ist Atomfall. In dem Fall überall, außer der Switch. Gut, dann sind wir am Ende vom Podcast und danke fürs Zuhören und danke fürs Mitmachen. Tschüssi miteinander.
Tschüssi.
Ciao miteinander.